Sag mal, Porat, was ist denn mit dir passiert? Zur neuen Folge von Mark Mobil. Das ist ein original kalmückisches Brautpaar. Auch hier wird geheiratet und ich wünsche den beiden jetzt viel Glück.
Das Brautpaar wird uns im Verlauf der Sendung noch einmal begegnen. Gestartet ist das Mark Mobil diese Woche in Wolgograd. Ja, und hier ist dann die Karte zu Ende. Das heißt, ab jetzt müssen wir uns beim Einzeichnen der Route mit einer Computergrafik behelfen. Von Wolgograd ging es weiter über Elista in Kalmykien, über Nalchik in Kabardino-Balkarien bis nach Vladikavkaz in Nordossetien-Alanien. Und extra für euch habe ich von Vladikavkaz auch noch einen kurzen Abstecher nach Grosny in Tschetschenien gemacht. In der heutigen Sendung wollen wir den Schwerpunkt auf die russischen Frauen legen, denen ein ganz besonderer Ruf vorauseilt. Sie gelten als kluge, starke, arbeitsame und stabile Persönlichkeiten, die so schnell nichts aus der Bahn wirft. Und bei uns Europäern gelten sie wegen ihres Aussehens als attraktiv, sexy und begehrt. Bei der großen Menge an Menschen und der Vielzahl verschiedener Völker, die in Russland leben, ist es aber nur logisch, dass auch die hiesigen Frauen genauso vielfältig geprägt sind. Zwischen slawischen, europäischen, asiatischen und türkischen Einflüssen ist die typische russische Frau, die überall im ganzen Land vorkommt, nur schwer auszumachen. Was mir am Verhalten der russischen Frauen im Vergleich zu ihren westlichen Geschlechtsgenossinnen besonders aufgefallen ist, die russischen Frauen sind mutiger. Man trifft sie nicht nur zu zweit beim Shopping in der Innenstadt, sondern durchaus auch mal alleine im Wald, in den verfallenen Ruinen eines Abrisshauses oder nachts im Dunkeln. Ich habe für euch mal eine Umfrage gemacht und wollte wissen, was den russischen Frauen bei der Partnerwahl wichtig ist. Kleiner Hinweis, diese Umfrage ist in Kalmykien entstanden, deswegen sind da so viele mandeläugige Damen dabei. Also, was ist den russischen Frauen wichtig an einem Mann? Der Mann muss vor allem ein Mann sein. Das ist das Wichtigste, sagt sie. Statussymbole sind nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es für mich, dass er bei den Soldaten gewesen ist. Denn diese Männer können arbeiten. Sie können eine Familie zusammenhalten, sich durchsetzen und sie überlassen nicht alles alleine der Frau.
Da.
Was bei Männern wichtig ist, der Charakter natürlich, sagt sie. Hübsch muss er sein. Bei uns in Kalmykien sind sie alle hübsch. Geld ist nicht wichtig. Statussymbole sind nicht wichtig. Man muss sich gegenseitig lieben, sagt diese Studentin. Und später fügt sie noch hinzu, es gibt solche und solche Jungs. Bei uns sind die meisten in Ordnung. Er muss mein Freund sein, sagt sie mit zarter Stimme. Das ist das Allerwichtigste. Und außerdem muss er einen guten Humor haben. Die Zeit muss angenehm sein, die man mit ihm verbringt. Grob zusammengefasst kann man also sagen, unsere schicken, glitzernden westlichen Statussymbole interessieren russische Frauen nicht so sehr. Ihnen kommt es mehr auf Männlichkeit, Charakter und vor allem das Herz an. Eine dieser russischen Frauen ist Tanja. Sie lebt in der Kleinstadt Balakowo, wo ich sie zusammen mit ihrem Freund Tolik im Stadtpark kennengelernt habe. Tolik arbeitet drüben im Atomkraftwerk, aber in dieser Sendung soll es um die russischen Frauen gehen. Und Tanja war so freundlich und hat vor meiner Kamera ihr ganzes Leben für euch ausgebreitet. Eigentlich heißt sie gar nicht Tanja. Wenn ich meinen vollen Namen schreiben muss, sagt sie, dann dauert das immer eine Ewigkeit. Mit vollem Namen heißt die junge Frau Tatjana Alexandrowna Bilobschetskaja. Aber ihre Freunde nennen sie meistens nur Tanja. Das geht schneller. Die heute 32-Jährige stammt aus einer Soldatenfamilie. Ihr Vater Alexander war ein russischer Offizier und ihre Mutter Valentina Sängerin in einer Militärkapelle. Sie haben zusammen 3 Töchter gezeugt. Durch den Armeeberuf der Eltern ist Tanja in ihrem jungen Leben schon ziemlich weit herumgekommen. Ich habe schon an vielen Orten gelebt. In Dubosari im heutigen Transnistrien bin ich zur Welt gekommen. Als ich 1 Jahr alt war, wurden meine Eltern nach Deutschland in die DDR versetzt. Dort waren wir am Truppenübungsplatz Altengrabo bei Berlin stationiert. Dort bin ich auch in die 1. Klasse gegangen. Danach wurden meine Eltern in die Kleinstadt Bogucar im Oblast Woronesch versetzt. Nach kurzer Zeit hat die Armee meine Eltern nach Chabarowsk ans andere Ende von Russland geschickt. Dort haben wir lange gelebt. Ich bin in Chabarowsk zur Schule gegangen und auch auf die Universität. Ich habe dort Grafikdesign und Marketing studiert. Auch meinen Ehemann habe ich in Chabarowsk kennengelernt. Er war Soldat und stammte aber aus Kursk. Nach seiner Dienstzeit bin ich mit ihm nach Kursk gezogen. Dort haben wir geheiratet und unser Sohn wurde geboren. Aber es ging nicht gut und wir haben uns getrennt. Danach bin ich mit meinem Sohn hierher nach Balakowo gezogen. So weit verstreute Lebenspunkte sind in Russland nichts Ungewöhnliches. Einerseits ist das Land natürlich sehr groß und andererseits gibt es hier viele Armeeangehörige, die regelmäßig in andere Regionen versetzt werden. Tanjas kleiner Sohn ist 12 und heißt Daniel. Während unserer Dreharbeiten war er gerade in den Sommerferien bei seiner Oma in Kursk. Für Tanja ist es kein großes Problem, dass sie alleinerziehend ist. Es gibt hier sehr viele Frauen, die alleinerziehend sind wie ich. Für mich ist das völlig okay, mit meinem Sohn alleine zu leben. Viel mehr brauche ich nicht. Meine Wohnung noch mit einem weiteren Menschen teilen, das will ich nicht. Und mein Sohn ist auch ganz dankbar dafür. Er hat mir schon Danke dafür gesagt. Mehr brauchen wir nicht. In Deutschland ist der Status alleinerziehend heute nahezu eine Garantie dafür, früher oder später in der Armut zu landen. Wie ist das für Tanja in Russland? Hat sie keine Angst zu verarmen? Nein, ich gehe doch arbeiten und ich arbeite viel. Darum kann ich meinem Kind alles bieten und alles ist in Ordnung, sagt Tanja. Ich tue alles für mein Kind. Ich habe einen guten Arbeitgeber, die bezahlen Krankengeld, wenn ich krank bin und auch wenn mein Kind krank ist und ich zu Hause bleiben muss. Eine Krankenversicherung hast du aber nicht, will ich wissen. Nein, eine Krankenversicherung habe ich nicht. Wie es wäre, wenn ich mal über einen längeren Zeitraum, etwa über mehrere Monate krank sein sollte, das weiß ich nicht. Ich denke, dass mir dann meine Verwandten und meine Familie helfen müssten. Sie spuckt sich 3-mal über die Schulter und klopft auf Holz. Tanja arbeitet in einem Juweliergeschäft, von dem es überall Filialen in Russland gibt. Dort verkauft sie all die glitzernden Dinge, die kleine Elstern glücklich machen. Broschen, Ringe, Ketten, Manschettenknöpfe und so weiter. 10 Stunden muss sie jeden Tag arbeiten, an 5 Tagen in der Woche. Allerdings arbeitet sie auf Provisionsbasis. Das heißt, sie bekommt nur Geld, wenn sie auch etwas verkauft. Aber im Moment ist die Nachfrage nach Gold wegen dem drohenden Absturz des Euros und des Dollars sehr hoch. Deswegen kann Tanja nicht klagen. Im Schnitt bekommt sie 400 € Provision jeden Monat ausgezahlt. Das ist in Russland ein gutes Gehalt. Und welche monatlichen Ausgaben sie davon bestreiten muss, werdet ihr gleich sehen. Für uns hat Tanja mal ihre Ausgaben aufgeschlüsselt. Also, 30.000 Rubel bekommt sie in einem durchschnittlichen Monat. Das sind nach dem aktuellen Umrechnungskurs 411 Euro. Davon gibt sie ungefähr 130 Euro für Nahrungsmittel für sich und ihren Sohn aus. Für Fernsehen, Internet und das Handy hat sie einen Komplettvertrag, der alles zusammen 11 Euro kostet. Strom, Wasser und Gas kosten sie im Winter 96 Euro monatlich und im Sommer 41 Euro. Ich habe hier mal den Jahresmittelwert von 65 Euro hingeschrieben. Außerdem muss Tanja für ihre Eigentumswohnung jedes Jahr 3.000 Rubel Steuern bezahlen. Das sind umgerechnet 3,40 Euro im Monat. Und dreimal die Woche geht Tanja für 1,5 Stunden ins Fitnessstudio. Das kostet sie monatlich nochmal 13 Euro. Natürlich kostet auch ihr Sohn Daniel Geld. Der Schulbesuch ist zwar kostenlos in Russland, aber Daniel geht nebenbei noch in eine Sprachschule, wo er Englisch lernt, und die schlägt jeden Monat mit 41 Euro zu Buche. Die Kosten für Möbel, Kleidung oder Urlaub sind in der Berechnung nicht berücksichtigt. Solche Ausgaben scheinen für Tanja aber problemlos machbar zu sein. Die Magneten an ihrem Kühlschrank erzählen von zahlreichen Badeurlauben am Schwarzen Meer, in Georgien und auf Zypern. Das Zimmer ihres Sohnes ist mit allem ausgestattet, was der kleine Mann braucht. Du hast eine sehr hübsche Wohnung, sage ich. Und sie meint, nein, noch nicht ausgezeichnet. Die wird noch viel schöner. Noch schöner, frage ich. Natürlich, die wird noch schöner. Jetzt im September will sich Tanja erstmal eine neue Küche kaufen, weil ihr die alte nicht mehr gefällt. Das alles kriegt sie mit ihrer Arbeitsprovision von 400 Euro hin. Und nebenher gelingt es ihr noch, einen zinslosen Kredit vom Arbeitgeber abzustottern und jeden Monat 100 Euro auf die hohe Kante zu legen. Ihr größter Wunsch ist momentan ein Auto. So ein Gebrauchtwagen kostet in Russland ungefähr 2000 Euro. Das heißt, Tanja muss ungefähr 2 Jahre sparen und dann hat sie ein kleines Auto vor der Tür ihres Wohnblocks stehen. Die Wohnverhältnisse sind in Russland, wie in den meisten osteuropäischen Ländern übrigens, anders geregelt als bei uns. Mietwohnungen gibt es hier kaum. Die Russen leben in Eigentumswohnungen oder in Häusern, für die sie keine Miete bezahlen brauchen. Tanjas Wohnung ist 56 Quadratmeter groß, liegt in der 8. Etage eines Wohnblocks und hat 22.000 Euro gekostet. Die hat allerdings ihre Mutti für sie bezahlt. Fast jeden Tag besucht Tanja ihre Schwester Olja. Die wohnt gleich um die Ecke und wegen der ist Tanja damals überhaupt erst in die unbedeutende Kleinstadt Balakowo gezogen. Während Schildkröte Tortilla durch den Garten stapft, spielt Tanja mit Oljas kleinem Sohn Fußball. Die Frauen nennen ihn zwar Bandit, aber eigentlich heißt er Sascha. Und für seine Mutter war der kleine Bandit bares Geld wert. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Jetzt lassen wir Tanja erstmal ein paar Aprikosen pflücken. Hier auf der Grafik kann man die Altersstruktur der Länder Russland und Deutschland erkennen. Ganz unten ist die Schicht der Neugeborenen und nach oben hin sind die Alten. Links in Blau sind die Männer und rechts in Rot die Frauen. Jedes Jahr kommt unten ein neuer Streifen dazu. Wenn viele geboren werden, dann ist der Streifen nach links und rechts sehr breit und wenn nicht, dann ist er schmal. Auf den Grafiken kann man erkennen, genau wie bei uns, hat es in Russland nach der Wende, also vor etwa 30 Jahren, einen Einbruch der Geburtenzahlen gegeben. Doch während bei uns in der EU immer weniger Kinder geboren werden, ist es den Russen gelungen, diesen Trend umzukehren. Es werden hier wieder viel mehr Kinder geboren. Die Frage ist, wie machen die das? Und jetzt kommt wieder der kleine Bandit ins Spiel. Sascha ist nämlich ein sogenanntes Zweitkind. Und genau diese Zweitkinder hat der russische Staat begonnen zu fördern. Und zwar auf eine Weise, die den jungen Müttern hier wirklich Spaß macht. In Russland gibt es seit 2007 das sogenannte Mutterschaftskapital, das Präsident Putin eingeführt hat. Aber dieses Mutterschaftskapital gibt es nur für das zweite Kind. Für dieses kriegt die Mutter ein solches Zertifikat. Und das Zertifikat ist 450.000 Rubel oder umgerechnet 6.205 Euro wert. Das ist für russische Verhältnisse eine große Menge Geld. Die Zahlen sind hier deswegen so krumm, weil die Höhe dieses Mutterschaftskapitals Jahr für Jahr an die Inflation angepasst wird. Also nicht irritieren lassen. Das Geld aus dem Zertifikat kann die Mutter aber nicht einfach verjuchteln, sondern es ist zweckgebunden. Sie darf dieses Geld ausgeben für die Ausbildung der Kinder. Sie darf davon ihre Wohnsituation verbessern, also ein Haus oder eine Wohnung kaufen oder auch neu bauen. Oder sie darf das Geld für die Altersvorsorge anlegen. Tanjas Schwester Olja hat sich für die mittlere Variante entschieden und sich von dem Zertifikat ihres Zweitkindes, dem kleinen Banditen Sascha, ein Häuschen mit Grundstück in der Stadt gekauft und das Haus davon auch sanieren lassen. Jetzt wohnt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern in einem fertig sanierten Haus und der Nachwuchs kann in sozialer Sicherheit aufwachsen. Ein positiver Nebeneffekt dieser Fördermaßnahmen ist in ganz Russland zu spüren. Überall bauen sich junge Eltern neue Häuser und das wiederum beflügelt die Bauwirtschaft. Zwischen 4 und 5 Milliarden Euro stellt der russische Staat jedes Jahr für das Mutterschaftskapital zur Verfügung. Das ist, wie gesagt, nicht nur für russische Verhältnisse ein Riesenhaufen Geld, der da in die neuen Kinder investiert wird. Und mit Erfolg. Seit dieser Zweitkinderförderung sind die Geburtenraten in Russland deutlich angestiegen, wie man hier unten auf der Grafik gut erkennen kann. Mit der russischen Bevölkerung geht es also wieder aufwärts. Bei uns hingegen rät die Systempresse, selbst nach einem drastischen Geburtenrückgang noch zusätzlich davon ab, weitere Kinder in die Welt zu setzen, sodass man sich fragen möchte, ob diese Schreiberlinge von Grund auf böse sind oder einfach nur nicht nachdenken beim Schreiben. Die Frage müsst ihr euch selber beantworten. Auf jeden Fall ist das eine negative Beeinflussung des Wunsches nach Mutterschaft. Jetzt mal ein kleiner Ausflug in mein Fachgebiet, die Medienmanipulation. Die Frage ist, könnte man denn so einen Wunsch nach Mutterschaft auch irgendwie positiv beflügeln? Man hat also eine Gruppe von Menschen, in dem Fall sind das die Frauen, und zwar die Frauen, die schon alt genug sind, ein Kind zu kriegen, und in denen soll man den Stolz wecken, eine Mutter zu sein. Wie macht man das? Man könnte Anzeigen schalten, machen Sie mehr Kinder. Oder man könnte den Nachrichtensprecher vorlesen lassen im Radio, wir brauchen mehr Kinder, aber ihr merkt, das ist irgendwie der falsche Weg. Es muss was Tolles, was Schickes, was Cooles, was Nettes sein. Und es muss auf Frauen zugeschnitten sein. Wie könnte man das machen? Man nimmt ein Lied. Ein Lied, das kann jeder singen, ob er in der Schule war oder nicht, ob er hochgebildet oder geringgebildet ist. Ein Lied, das erreicht jeden. Und worin müsste es in dem Lied gehen? Also wir brauchen Mutterschaft und es muss irgendwie positiv belegt sein und es muss Spaß machen. Was Positives ist immer das Wort Ja. Also Ja, ich bin eine Mutter zum Beispiel. Und dann muss noch was dazu, was irgendwie Spaß macht. Was macht den Mädels Spaß? Was macht den Frauen Spaß? tanzen. Die wackeln alle gerne mit dem Popo. Und dann fügen wir das mal zusammen. Also ja, ich bin eine Mutter. Machen wir es nicht so kompliziert. Ja, ich bin eine Mutter und ich kann tanzen. Und genau so einen Titel gibt's in Russland. Genauso einen Titel auf Russisch heißt das Da ja mach, i ja umeo tanzevati. Diesen Titel gibt es in Russland, der ist ein Popsong und seit 2 Jahren singen den hier alle Mütter. Die treffen sich, machen Flashmobs und tanzen zu diesem Titel. Sie machen lippensynchrone Videos zu diesem Titel und es ist der Wahnsinn, wie die Frauen auf diesen Titel abfahren. Ich habe mal bei YouTube ein paar Videos zusammengestoppelt und für euch die zu der Musik zusammengeschnitten. Hier sind die russischen Mütter mit Da ja mach, i ja umeo tanzevati.
Я родила для нас дочь, я родила для нас сына, но жизнь с домашним заданием ты просто невыносима. И каждый день почитать в тетрадках все идеально. Уже мы выпускники школы начальной. Ты как пластинка заладил, успокойнее мать. Но мой ребенок растет, и мне не спать. О-о-о-о. Да, я мать, и я умею.
Das war positive Mütterbeeinflussung auf Russisch. Nochmal zurück zu Tanja aus Balakowo. Wir haben relativ viel Zeit miteinander verbracht und uns während der Dreharbeiten natürlich nicht nur über das Frausein unterhalten. Während sie einen Salat geschnippelt hat, wollte sie von mir wissen, wie denn das Leben bei uns im Westen so ist. Ich habe ihr erzählt, dass bei uns Rentner Pfandflaschen aus Mülltonnen sammeln müssen, während die Supermärkte tonnenweise Lebensmittel wegschmeißen. Dass es bei uns massenweise Menschen zur Tafel zieht und dass jeder unserer Millionen Flüchtlinge genauso viel Geld fürs Zuhause-Sitzen bekommt, wie sie für ihre 50-Stunden-Woche im Juweliergeschäft. Am meisten beeindruckt war Tanja, als ich ihr gezeigt habe, wie stark unsere Qualitätspresse die Menschen manipuliert. Speziell bei diesem Foto, das ich vor gut einem Jahr in einer Berchtesgadener Tankstelle gemacht habe, habe ich ganz genau darauf geachtet, wie sie reagiert. Und was soll ich euch sagen? Sie war betroffen. Sie war ehrlich betroffen, dass eine derartige Manipulation bei uns stattfindet. Sowas kennen die hier in der russischen Presse nicht. Aber wir haben uns auch über lustige Dinge unterhalten. Zum Beispiel über Orden aus der Sowjetzeit. Sie hat mir erzählt, dass es früher, lange vor ihrer Zeit, in Russland für alles Mögliche einen Orden gegeben hat. In der Landwirtschaft wurden zum Beispiel Menschen ausgezeichnet, die besonders gut auf Schafe aufpassen konnten. Die bekamen den Orden Bester Hirte. Außerdem gab es ein Ehrenabzeichen für den besten Schweinezüchter und für den Meister der hohen Milchleistung in der Rinderhaltung. Und Achtung, jetzt seht ihr gleich den coolsten Orden der ganzen Sowjetunion. Es gab hier früher einen Orden für den Meister der Hanfzucht. Der wurde seinem Träger selbstverständlich mit einer Urkunde überreicht, auf der seine Leistungen beim Hanfanbau schriftlich von staatlicher Seite gewürdigt worden sind. Bis in die 60er Jahre hinein wurde in Russland im großen Stil Hanf angebaut. Es gab Kinderbücher, in denen sich alles um die Hanfpflanze drehte. Und selbst in der Schule wurde Hanfanbau unterrichtet. Weil dieser Hanf aber auch den berauschenden Stoff THC enthielt, fiel der Anbau dann unter anderem dem von Amerika ausgerufenen weltweiten Krieg gegen Drogen zum Opfer. Es wurden in der russischen Wirtschaft dann stattdessen künstliche und chemische Materialien verwendet und die Eigenschaften der wertvollen Pflanze gerieten in Vergessenheit. Eigentlich waren wir mit unseren Dreharbeiten dann fertig. Es war ein Sonntag und ich wollte weiterfahren. Aber Tanja hat mich gebeten, noch einen Tag länger zu bleiben, weil sie eine Überraschung für mich hätte. Am Montag ist sie dann mit mir zusammen zum Postamt gegangen. Dort hat sie einen kleinen Polsterumschlag in Empfang genommen. Und in diesem Polsterumschlag war ein Orden für den Meister der Hanfzucht. Spasiba balchoi, Tanja. I auf Wiedersehen. In unserer Sendung über die russischen Frauen möchte ich euch jetzt eine Frau vorstellen, die nicht nur mich, sondern viele Russen schwer beeindruckt, obwohl sie in ihrem ganzen Leben kein herausragendes Amt bekleidet hat. Das ist Lenin. Der war mit ziemlicher Sicherheit schon mal keine Frau. Aber an ihm lässt sich einmal mehr das Sprichwort belegen, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine Frau steht. Es geht um Lenins Mutter, Maria Alexandrowna Blank. Die muss ich euch unbedingt vorstellen. Nicht wundern, ich habe bei der nächsten Moderation nochmal das rote Halstuch um. Ursprünglich sollte Lenins Mutter mit in die Kommunistensendung rein, aber sie selbst war ja in dem Sinne keine Kommunistin und deswegen habe ich sie mir für unsere Frauensendung aufgehoben. Sie war eine deutschstämmige und sie stammte aus einer armen Bauernfamilie und musste sich alles, was sie an Wissen hatte, selbst beibringen als Autodidaktin. Sie sprach fließend Französisch, fließend Deutsch und Englisch. Außerdem war sie eine gute Klavierspielerin und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil alles kann ich mir nicht im Kopf behalten. Sie hat ihre Kinder natürlich auch selbst ausgebildet. Das heißt, sie hat sich das Lehrerexamen selber beigebracht auf dem Bauerngut, auf dem sie stammte, ist als Externe an der Universität zugelassen worden, hat es mit Bravour bestanden, konnte dann aber wegen der 6 Kinder nicht arbeiten, sondern hat all ihr Wissen in ihre 6 Kinder gesteckt. Der Vater Ilja ist gestorben, als Lenin so 15, 16 war. Das heißt, die letzten 20 Jahre ihres Lebens hat Maria Alexandrowna Blank sich ganz allein um die Kinder und die Familie gekümmert. Und was daraus für Kinder erwachsen sind, ist der totale Wahnsinn. Anna, die Erstgeborene, war eine Revolutionärin und Publizistin und später ist sie dann zur Volkskommissarin gewählt worden. Und wenn ihr Mädels euch jetzt fragt, Moment mal, Revolutionärin? Kann man dafür irgendwo einen Bachelorkurs belegen? Dann muss ich euch leider sagen, nein. Um eine Revolutionärin zu werden, muss man aufstehen und für sein Volk kämpfen. Allerdings hat man als Revolutionärin auch verdammt wenig Zeit für Shopping. Der Zweitgeborene war Alexander. Der ist nach seinem Biologiestudium von der Uni mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden. Diese Goldmedaille hat er später gegen eine Pistole eingetauscht und wollte damit den russischen Zar umbringen, weil der die russische Bevölkerung so sehr geknechtet hat. Der dritte im Bunde war Wladimir. Der ist später unter dem Namen Lenin der bedeutendste Revolutionär der Weltgeschichte geworden. Außerdem war er als Publizist tätig und hat Jura studiert. Seine Schwester Olga ist von der Uni für ihr Mathematikstudium ebenfalls mit einer Goldmedaille prämiert worden. Allerdings ist sie schon kurz danach gestorben. Aus Marias Sohn Dimitri ist ein Arzt geworden und später haben ihn die Russen sogar zum Kongressabgeordneten gewählt. Und die letzte im Bunde ist Tochter Maria, die ihr Leben als Revolutionärin verbracht und im russischen Volk ein hohes Ansehen genossen hat. Man hat Maria später auf einer Briefmarke verewigt. Aus jedem der Kinder von Maria Alexandrowna Blank ist eine herausragende Persönlichkeit geworden. Liebe Mädels, wenn euch irgendwann mal Gundula Gause und Conchita Wurst als Vorbilder nicht mehr reichen, dann schlagt nach bei Maria Alexandrowna Blank. Die hat gewusst, wie man aus Kindern großartige Menschen formt. Die Russen verehren diese Mutter übrigens so sehr, dass sie ihr eine Grabstätte auf dem berühmten St. Petersburger Wolkowo-Friedhof eingerichtet haben. Dort sind ansonsten nur die bedeutendsten russischen Wissenschaftler und Künstler beerdigt. Und selbst zwischen ihnen hat Maria Alexandrowna Ulyanova, geborene Blank, das größte Grab. Es war übrigens auch eine Frau, die Lenin damals zum Verhängnis geworden ist, nämlich die hier. Fanny Kaplan hat ein Attentat auf Lenin verübt, zweimal auf ihn geschossen und eine der im Körper stecken gebliebenen Kugeln hat ihn dann schleichend vergiftet. So, nun aber zurück in die Gegenwart und damit zur Reiseroute von Mark Mobil. Gestartet sind wir diesmal in Wolgograd und dort habe ich in einer Wohnung zum ersten Mal eine Spanndecke aus PVC-Folie gesehen. Ich dachte, die zeige ich euch mal. Diese Folie ist stark dehnbar und zieht sich immer wieder in ihre alte Form zurück. Damit verkleiden manche Russen ihre Zimmerdecke. Im Internet gibt es übrigens jede Menge lustige Fotos, wie es aussieht, wenn es bei so einer Spanndecke von oben mal reingeregnet hat. Dann läuft die Plastefolie voll und wölbt sich nach unten ins Zimmer. Und ein Bild aus der letzten Sendung möchte ich noch nachreichen. Ihr erinnert euch bestimmt an den atemberaubenden Schwenk über die Skyline von Wolgograd. Da hat ein Ding gefehlt, nämlich das WM-Stadion. Das wird erst beleuchtet, wenn es stockdunkel ist. Trotzdem möchte ich es euch zeigen, denn die Lichtshow, die die Wolgograder nachts an ihrem WM-Stadion sehen können, ist doch wirklich sehenswert, oder? Natürlich habe ich in Wolgograd auch den berühmten Mamajew-Hügel besucht, auf dem die Mutter-Russland-Statue steht und auf dem an die blutreiche Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Dort in der Ruhmeshalle stehen bei Wind und Wetter russische Soldaten stramm und halten rund um die Uhr Ehrenwache für die vielen Gefallenen. Bei Temperaturen um die 34 Grad kann das verdammt anstrengend sein. Gleich hinter Wolgograd beginnt der südlichste Zipfel von Russland und dort hat sich im Laufe der Jahrhunderte ein bunter Mix aus verschiedensten Völkern und Religionen angesiedelt. Es gibt Mongolen, Tscherkessen, Muslime, Tataren, Osseten und so weiter. Bis vor ein paar Jahren gelang es irgendwelchen Extremisten dort, immer wieder Leute gegeneinander aufzuhetzen. Deswegen gibt es in diesem Südzipfel verstärkte Verkehrskontrollen und in manchen Gebieten haben die Kontrolleure auch eine Maschinenpistole dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf euch Westeuropäer schon ein bisschen martialisch wirkt. Aber lasst euch davon nicht irritieren, wenn ihr zu den Soldaten freundlich seid, dann sind sie es auch zu euch. Nicht weit hinter Wolgograd beginnt die kalmückische Steppe. Und auf der Grenze nach Kalmykien habe ich für euch ein paar Worte in die Kamera gesprochen, aber man kann sie nicht verstehen, weil in der Steppe ein starker Wind gepfiffen hat. Während der kleinen Pause dort kamen ein paar muslimische Lkw-Fahrer auf mich zu und wollten wissen, ob ich ein Messer habe. Sie haben mir einfach so eine halbe Melone geschenkt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann bin ich, Melone futternd, weiter durch die kalmückische Steppe gefahren. Die Steppe ist sehr dünn besiedelt. In ganz Kalmykien wohnen nur noch 290.000 Menschen und davon sind 57% überhaupt nur noch Kalmücken. Die Kalmykier sind ein Mongolvolk und die Nachfahren von Genghis Khan. Soll ich hier unten in die Ecke mal ein kleines Passbild von Genghis Khan hinmachen? Ja, können wir machen. Die Religion der Kalmykier ist der Buddhismus.
Die Kalmykier sind das einzige buddhistische Volk in Europa. Und hier ist die Hauptstadt von Kalmykien, Elista. Und in deren Zentrum kann man diesen Tempel sehen. In dem Tempel steht mit 9 Metern Höhe die größte Buddha-Statue Europas. Und jetzt mal Achtung, liebe freie Medienzuschauer. Viele von euch bezeichnen sich doch als erwacht oder aufgewacht. Buddha heißt in der buddhistischen Religion der Erwachte. Und der Vorgang Bodhi bedeutet das Erwachen. Und wodurch, schauen wir mal nach, wodurch zeichnet sich ein Erwachter in der buddhistischen Religion aus? Vielleicht findet ihr die eine oder andere Parallele zu euch. Ein Erwachter in der buddhistischen Religion zeichnet sich aus durch vollständige Weisheit, durch unendliches Mitgefühl mit allem Lebenden und durch vollständige Heiterkeit.
Natürlich habe ich mich für diese Sendung auch ein bisschen mit dem Buddhismus beschäftigt. Und wisst ihr, was mir beim Buddhismus wirklich gut gefallen hat? Der Buddhismus sagt seinen Anhängern im Prinzip nichts weiter als: Beobachte das Leben und erkenne dadurch, wie du mit ihm im Einklang leben kannst. Die ganzen monotheistischen Religionen wie Christentum, Islam und Judentum machen einem dagegen ständig Vorschriften. Tue dies und das, dann ist der liebe Gott dir gnädig. Die Zugehörigkeit zum Buddhismus lässt sich in der kalmykischen Hauptstadt Elista ganz deutlich erkennen. Überall kann man tempelartige und pagodenförmige Bauten sehen, die das Stadtbild prägen. Eine besondere Begeisterung für diese Bauten hatte offenbar die 20-jährige Kunststudentin Julia. Sie saß auf einer Bank und verewigte die Tempelanlagen in einem Gemälde. Die Kalmykier haben mich übrigens menschlich schwer beeindruckt. Die sind ein aufrechter Menschenschlag, hochgebildet, neugierig und verfügen über ein gesundes Selbstbewusstsein. Und trotz der landwirtschaftlichen Einöde der Steppe haben sie eine gesunde Heimatliebe entwickelt. Es war gerade ein Wochenende, an dem ich in Elista gewesen bin. Und natürlich wird in Kalmykien, genau wie bei uns, samstags und sonntags auch geheiratet. Und eines dieser Brautpaare haben wir am Anfang der Sendung schon gesehen. Das waren Genghis und Irina. Für die Brautpaare ist es in Kalmykien, genau wie bei uns, eine schöne Tradition, den großen Tempel in ihrer Stadt zu besuchen. Широкая море ковыля.
Straßen in der russischen Steppe sind eine Kategorie für sich. Sie haben sich Mühe gegeben, die Russen, und es ist auch ein durchgängiger Straßenbelag vorhanden, der auch repariert und geflickt wird. Allerdings gibt es hier in der Steppe besondere klimatische Bedingungen. Das heißt, hier gibt es keinerlei Temperaturpuffer wie Wälder oder Seen. Und deswegen wird es hier nachts ruckzuck sehr kalt und tagsüber durch die Sonne kochend warm. Und das hinterlässt natürlich auch seine Spuren an den Straßen. Und man kommt sich gerade hier so in dem Steppenteil, kommt man sich vor wie so ein Hip-Hopper in einem MTV-Video. Ganze Zeit ruckelt der Kopf hier.
Was mich in der Steppe immer wieder beeindruckt hat, ist mein Navi. Selbst Trampelpfade von Tieren aus der Viehzucht, die quer über ein weites Steppenfeld verlaufen, sind in meinem Navi noch als Straße eingezeichnet gewesen.
Biegen Sie rechts ab.
Apropos Viehzucht. Überwiegend werden in Kalmykien Schafe und Rinder gehalten. Die vier Familien in dem kleinen Dorf Prudovi leben zum Beispiel nur davon. Das Leben hier ist ruhig und beschaulich, aber auch sehr einfach. Das ganze Dorf mit seinen vielleicht 20 Häusern gehört zu einer Sofrose, einem staatlichen Landwirtschaftsbetrieb. Die Prudovier züchten überwiegend Schafe, aber man kann hier durchaus auch Kamele finden.
Ich glaube, wir sind Freunde geworden. Und übrigens, pass auf, jetzt mach mal einen Insider-Gag. Soll ich euch mal einen Camel-Toe zeigen? Pass mal auf. Und die junge Dame hatte nicht mal was dagegen.
Ganz unten in Richtung georgischer Grenze wird die politische Aufteilung Russlands für einen Reisenden ziemlich unübersichtlich. Die vielen Völker, die es hier gibt, haben zum Teil eigene Republiken gegründet.
Hier unten im südlichsten Zipfel von Russland, im Nordkaukasus, ist es so, als hätte der liebe Gott einmal den großen Quirl in alle Völker reingehalten. Das hier ist das Stadttor der Hauptstadt Naltschik. Naltschik ist die Hauptstadt der Republik Kabardino-Balkarien. Ich komme mir gerade vor wie bei meiner mündlichen Prüfung am Geisteswissenschaftlichen Zentrum der Uni Leipzig damals. Kabardino-Balkarien grenzt im Westen an Karatschi-Tscherkessien und im Osten an Nordossetien-Alanien. Hier gibt es so viele verschiedene Völker. Hier wohnen Tscherkessen, hier wohnen Türken, hier wohnen Ukrainer, hier wohnen Russen. Es sprengt den Rahmen, das jetzt alles vorzustellen. Ich habe noch eine Woche mit meinem Visum, dann muss ich hier raus sein. Und bis dahin muss ich auch noch eine neue Folge produziert haben. Also, um euch das hier unten im Süd- oder im Nordkaukasus, im südlichsten Russland alles vorzustellen, müsste ich einfach noch mal herfahren.
Ich werde auch noch mal hierher fahren, dann aber mit einem neuen Visum. Diesmal passt der kulturelle Mix hier unten einfach aus Zeitgründen nicht in die Sendung. Eine der Teilrepubliken habe ich für euch trotzdem schnell noch besucht, und das ist Tschetschenien. Bis vor 15 Jahren ist hier Krieg gewesen. Und auch heute noch wird den Tschetschenen bei uns im Westen ein negatives Image angedichtet. Das ehemals seriöse ARD-Magazin Monitor hat den tschetschenischen Präsidenten erst vor ein paar Wochen noch als Diktator bezeichnet. Dabei ist das genaue Gegenteil richtig. Tschetschenien hat in den letzten 15 Jahren eine traumhafte Entwicklung hingelegt, und die Hauptstadt Grosny kann man heute schon beinahe mit Dubai vergleichen. Die Muslime, die hier leben, können sich einer Lebensqualität erfreuen, von der wir in Deutschland oder Österreich meilenweit entfernt sind. Überall im ganzen Land sind Städte und Dörfer neu gebaut worden. Und zwar in einem liebevollen Stil mit Verzierungen und großem Detailreichtum, sodass es wirklich Freude macht, in diesen Städten und Dörfern zu leben. Leider hatte ich nur einen Tag lang Zeit, um Tschetschenien zu besuchen, deswegen kann ich euch oft nur Bilder aus dem fahrenden Auto zeigen. Ich vermute, dass die westliche Negativpropaganda uns davon ablenken soll, wie schlecht unsere eigene Entwicklung in den letzten 15 Jahren im Vergleich zu den muslimischen Ländern verlaufen ist. Schaut es euch mit eigenen Augen an, wie prachtvoll sie heute leben, die Muslime in Tschetschenien. Und damit ihr euch wirklich ein unabhängiges Bild von der Lebensqualität dort machen könnt, werde ich ans Ende der Sendung, also nach dem Abspann, noch ein langes Bild aus Tschetschenien dranhängen. Ich habe die Häuser entlang einer ganz langen Straße gefilmt. Das passt wegen der Länge nicht in die Sendung, aber anhand dieser Autofahrt könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie es heute in Tschetschenien aussieht. Hier sind eure Zuschauerfragen. Für die Beantwortung eurer Zuschauerfragen bin ich extra nach Grosny rübergefahren, hier in Tschetschenien. Viel Zeit habe ich nicht, um all die Bilder unterzubringen, aber ich laufe einfach mal hier über den lokalen zentralen Markt und werde nebenbei eure Zuschauerfragen beantworten. Wir haben wieder unheimlich viel Zustimmung gekriegt für die letzte Folge. Manche haben sogar gesagt, das war die beste Folge ever. Also vielen, vielen Dank für euer Feedback. Und ansonsten habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht, ein paar Notizen. Und will mal schauen, was ich von euch beantworten kann. Martin P. hat zum Beispiel geschrieben. Und Martin P. hat ganz viel geschrieben. Mit NWO und was nicht alles. Martin, das ist alles richtig und ich würde es beinahe fast alles unterschreiben, aber es erschlägt einen. Das war zu viel. Das war alles verständlich, aber war viel zu viel. Wenn du damit jemanden überzeugen willst, solltest du einen anderen Weg gehen und zwar einen, wo das stückchenweise, häppchenweise verabreicht wird. Ich habe dieselbe Diskussion wie du, habe ich zu Hause auch. Meine Eltern lesen zum Beispiel noch eine alte Dumont-Zeitung und gucken Systemfernsehen. Denkst du, was bei uns zu Hause los ist? Bionadelo hat geschrieben und hat gesagt, die letzte Folge war sehr schwer zu finden. Das liegt nicht an mir, das liegt an YouTube. Und da können wir was dagegen machen, denn wir sind dagegen, gegen diese Zensur von YouTube, nicht wehrlos. Bei uns läuft es ja momentan darauf hinaus, dass viele sagen, oh, jetzt sind wir zensiert worden, die sind aber böse. Wir können da was dagegen machen und zwar, wenn wir uns auf Blockchain-Technologien einigen. Da gibt es zum Beispiel DTube, das ist ein Videoportal, was so ähnlich funktioniert wie YouTube, nur eben, dass es dezentral ist und nicht zensiert werden kann. Also wenn uns da zum Beispiel jemand helfen kann, und sagt, ich lade die Videos von Mark Mobil gleichzeitig bei DTube hoch. Das wäre eine sehr große Hilfe. Also wenn sich da jemand melden könnte oder wenn sich da jemand bereit erklären könnte, ladet die Videos bei DTube hoch. Das kann nicht zensiert werden und das kann auch nicht manipuliert werden. Es gibt auch noch andere dezentrale Plattformen, aber DTube ist eine, die ich euch empfehlen kann, weil ich da zufällig ein paar Leute kenne, die da technisch dahinter stecken. Silvia Nickel hat geschrieben und hat gefragt, ob ich denn weitere Pläne habe nach einer Urlaubspause zu Hause, ob ich denn ob es weitere Folgen gibt von Mark Mobil. Silvia, ich bin jetzt erstmal unterwegs, über eine Urlaubspause sprechen wir noch gar nicht. Ich arbeite für euch jetzt gerade 3 Monate. Da denke ich an Urlaub noch nicht. Also es wird mit Mark Mobil auf jeden Fall weitergehen. Und um die anderen Fragen auch zu beantworten, ja, es gibt auf jeden Fall auch weitere Folgen und weitere Länder. Ich bin hier nicht alleine auf Russland beschränkt. Apropos Russland, die Russlanddeutschen haben sich gemeldet nach der letzten Sendung. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber, dass wir auch Russlanddeutsche unter unseren Zuschauern haben. Ich habe mir eure Antworten ganz genau angesehen. Und im Prinzip habt ihr alle gesagt,
Ja, es stimmt. Mehr habt ihr nicht gesagt. Die coolste Antwort war von Namaste 75. Der hat gesagt, wenn uns die Deutschen hier nicht wollen, dann gehen wir zurück nach Russland und lassen euch mit den richtigen Flüchtlingen allein. Namaste 75, weißt du, was du da mit dem Umkehrschluss sagst? Dass ihr falsche Flüchtlinge seid. Das Vidania. So, was haben wir noch? Heike Schäfer hat geschrieben und Heike ist offenbar auch eine von den Russlanddeutschen. Hallo Heike. Und bei dir fand ich es sehr gut, dass du ehrlich warst. Und das ist auch gar nicht schlimm, das einzugestehen. Euch ist dasselbe Problem passiert wie uns in der DDR damals. Ihr seid auf die westliche Propaganda reingefallen. Ganz, ganz richtig, Heike. Ganz, ganz richtig. Das ist bei uns ganz genauso gewesen mit der DDR. Die haben auch über die Mauer gerufen die ganze Zeit. Guck mal, wie schön es hier drüben ist. Guck mal, wie viel Bananen wir essen können. Das ist genau dasselbe, Heike. Sehr, sehr gute, sehr, sehr guter Einwand. Euer Steuergeld hat geschrieben und wollte wissen, was das denn für eine Musik war, die ich drunter gelegt habe, unter die Gagarin-Bilder. Das kann ich dir sagen. Die Musik hieß Spinning Ratio, so hieß die Band, oder der Interpret. Und Long Way Home hieß der Titel. Ich schreibe es dir nochmal hier in die Ecke, damit du es nachlesen kannst. Der Titel ist übrigens nicht so besonders. Ich habe da nur die ersten, was weiß ich, 40 Sekunden verwenden können. Viel mehr hat er nicht hergegeben, der hat gerade so gereicht, um die Gagarin-Bilder hübsch zu untermalen. Ansonsten war der Titel eher ziemlich vor dem Baum, fand ich. Euer Steuergeld hat nochmal was wegen dem Cannabis geschrieben. Also, ich sage euch mal was zu dem Ruderalis. Das fängt mit RU an, weil ja, das in Russland auch vorkommt. Aber dieser Ruderalhanf hat eine spezielle Eigenschaft. Und zwar hat er herausgebildet, dass er automatisch anfängt zu blühen nach 2 Monaten. Und das hat er deswegen herausgebildet, weil es ein vorkommender Hanf nördlich des Polarkreises ist. Dort ist ein halbes Jahr Tag, ein halbes Jahr Nacht. Die Pflanze braucht einen Tag-Nacht-Rhythmus, um zum Blühen zu kommen. Und deswegen hat dieser Hanf dort eine spezielle Funktion herausgebildet. Und die macht man sich zunutze und hat sie in die Automatikpflanzen eingezüchtet. Und deswegen ist das so? Jetzt haben die mich herausgebracht, haben jetzt mal welche gequatscht. Du verstehst, was ich meine, okay? Also es ist nicht alles Ruderalhanf, was in Russland vorkommt. Das hier unten zum Beispiel ist alles reiner Sativa. Ich habe jetzt leider keine dabei heute. Auch bei uns in Deutschland, der heimische Hanf ist Sativa. Und das ist übrigens die berauschende Variante. Ich muss mich immer dermaßen bewaffeln, wenn ich in der Zeitung lese, Wanderer haben beim Pilzsammeln Hanfpflanzen gefunden und die Polizei alarmiert. Diese Vollidioten, unser Steuergeld. Hanf ist eine heimische Pflanze in Deutschland. Man muss doch nicht die Polizei rufen, wenn man eine Hanfpflanze sieht, weil das bekloppt ist. So, was haben wir noch? Anaconda hat geschrieben. Und Anaconda wollte wissen, ob es denn was Kulinarisches gibt, was ich berichten kann aus Russland. Ja, da hat mir die Zeit gefehlt, liebe Anaconda. Ich habe mal dir für dich ein Produkt bestellt. Ein Benutzer hat mich gefragt, was ich hier besonders gerne esse in Russland, und das ist russische Soljanka. Auch was Kulinarisches wissen wollte die Esther, und zwar die Esther Schober aus der Steiermark. Esther hat gefragt, ob ich denn schon mal den richtigen Chai getrunken habe. Ja, habe ich, aber ich bin jetzt nicht so der große Tee-Fan. Die laden mich ja alle naselang zum Tee trinken ein. Ich weiß, welchen du meinst. Das ist so ganz spezieller russischer Tee. Ich schaffe es leider nicht, ihn vorzustellen. Dafür fehlt mir jetzt im Moment die Zeit. Wie gesagt, in einer Woche ist mein Russlandvisum zu Ende und da muss ich mich ein kleines bisschen beeilen. Vielleicht machen wir es, wenn ich wieder mal hier bin in Russland. Thomas Rekord wollte wissen, was kostet ein Liter Benzin in Russland? Thomas, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, in der ersten Folge sogar so zwischen 50 und 60 Cent. Aber extra für dich habe ich mal das Schild einer Tankstelle fotografiert und blende es mal hier neben ein und kann dir sagen, wie viel die Preise kosten. Ich schreibe es dir auch daneben. Damit du einen Taschenrechner nicht rausholen musst, schreibe ich da auch die Preise in Euro daneben. So, Winfried Küchel hat gefragt. Winfried Küchel wollte wissen, ob es denn Arbeitsmöglichkeiten gibt, speziell für einfache Berufe, wie zum Beispiel Berufskraftfahrer. Guck mal, hier stehen hübsche Mädchen, siehst du die? ob es Arbeitsmöglichkeiten für Berufskraftfahrer gibt in Russland? Ja, die gibt es, aber gerade Leute, die gering gebildet sind, gibt es überall auf der Welt viele. Hier wären vor allen Dingen hochqualifizierte Herrschaften genauso wie bei uns in Deutschland gesucht. Habe ich noch was vergessen? Ja, ganz hier unten steht noch was. Arenpat hat noch geschrieben und er schreibt aus dem Ruhrpott und hat gesagt, es wäre schön, wenn du noch andere Länder zeigen könntest. Ja, das mache ich auch. Wie gesagt, jetzt am Samstag endet mein Russlandvisum, dann ist vorbei hier mit Russland, dann muss ich hier raus sein. Das heißt aber nicht, dass ich nicht wiederkomme. Ich werde Russland in Richtung Süden verlassen, in Richtung Georgien. Ja, und das ist dann schon das nächste Land, was ich euch zeigen werde und von wo aus ich berichten werde. Das waren eure Zuschauerfragen. Soll ich noch ein bisschen weiterlaufen? Guck mal, ihr könnt da zwei zugucken. Die suchen sich gerade Bettwäsche aus, hier die beiden Männer. Seht ihr das? Ja, das war's vom Markt in Grosny. Und vom Markt in Grosny ist es gar nicht so weit gewesen bis zu diesem Plakat. Der Markt ist gleich hier drüben. Bevor ich wieder wegfahre aus Grosny, will ich immer noch schnell noch zwei, drei Worte zu Ramzan Kadyrov sagen. Der hier ist der Präsident der Republik Tschetschenien. Und er wird bei uns im Westen gerade sehr verteufelt. In einer der Folgen habe ich euch ja davon geschrieben, dass selbst das ARD-Magazin Monitor berichtet hat, er sei ein Diktator. Wisst ihr, warum der bei uns so verteufelt wird? Ich glaube, ich weiß warum. Dem gelingt nämlich etwas sehr Wunderbares. Russland ist ja im überwiegenden Teil ein christliches Land. Und hier unten leben Muslime. Und ihm als Präsidenten gelingt es, dass sich sowohl Christen als auch Muslime vertragen. Und ich glaube, das ist bei uns im Westen manchen ein Dorn im Auge. Über ihn, über Ramzan Kadyrov, werden verschiedene Schauermärchen bei uns in Umlauf gebracht, dass er eine Todesliste mit 500 Leuten hätte und so weiter und so weiter. Ich habe ja die Leute gefragt, das ist jetzt schon zwei Jahre her oder keine Ahnung wie lange, ich mache das jetzt nicht, weil mir einfach die Zeit fehlt. Ich muss zurück nach Vladikavkaz. Ich muss anfangen, die Folge zu produzieren, sonst kriege ich die nicht fertig, bevor ich aus Russland raus muss. Aber ihr müsst mir das einfach mal so glauben, ohne dass ich Stimmen mit der Kamera einfange. Ich habe mich vor ein paar Jahren hier mit Leuten unterhalten und habe auf der Straße drei Frauen getroffen und habe sie einfach nur gefragt, wo ich denn Briefmarken kaufen kann. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und die haben gleich gesagt, hey, komm, gehen wir mal einen Kaffee trinken und so weiter. Und dann bin ich mit den drei Frauen Kaffee trinken gegangen. Es war ganz hundertprozentig sicher, dass die nicht gesteuert waren. Und ich habe die so gefragt, ich sage, wie sieht's denn aus, mögt ihr euren Präsidenten und so? Und die haben aus freiem Herzen gesagt, ja, wir lieben den. Also der ist ja ein sehr beliebter Präsident, der Herr Kadyrov. Das nur mal so als Info meinerseits. In politische Dinge und so kann ich mich nicht einmischen. Aber diese Hetze, die gegen ihn gemacht wird in Deutschland und in Westeuropa, die halte ich für unangebracht und auch nicht stimmig.
Ich kann euch empfehlen, glaubt der westlichen Propaganda nicht. Fahrt selber nach Tschetschenien und guckt euch das Wachstum dort mit eigenen Augen an. Die Landschaft ist sehr reizvoll, das Klima ist total in Ordnung und die muslimischen Menschen dort habe ich als weltoffen und sehr friedlich kennengelernt. Nichts von wegen Diktatur. Die Frauen auf der Straße haben mich mit den Augen angeflirtet. So, und zum Schluss jetzt noch eine gute Nachricht. Das Paket ist da und es hat eine lange Reise hinter sich. Vor 3 Monaten habe ich in der litauischen Hauptstadt Vilnius ein Paket an die Nuoviso-Redaktion in Leipzig geschickt. Ich habe das Paket zur litauischen Post gebracht. Die hat das Paket an DHL übergeben. DHL hat sich dann mit dem Paket in Leipzig 3-mal im Kreis gedreht und es dann wieder zurück nach Litauen befördert. Angeblich, so war im Tracking-Protokoll zu lesen, sei der Straßenname unbekannt. Dann habe ich hier aus dem Markmobil einen Aufruf gestartet, ob uns die Zuschauer helfen können. Gemeldet haben sich viele, helfen konnte Zuschauer Gunnar aus Chemnitz. Hallo Gunnar! Er hat in Vilnius eine Bekannte und das ist Sigita. Über 1000 Umwege habe ich Sigita von hier aus Russland eine Vollmacht zukommen lassen. Damit ist Sigita dann in Vilnius zur Post gegangen und hat das Paket von dort nochmal abgeschickt, mit genau der gleichen Adresse. Und diesmal hat es DHL tatsächlich hingekriegt, das Paket bei Nuoviso abzuliefern. Hier sehen wir Frank Höfer, den Chef von Nuoviso, wie er sich nach 3 Monaten nun endlich über das zugestellte Paket freut. Die Sache ist also geklärt. Und auch eine andere Sache wurde bereinigt. Aus dem Tracking-Protokoll des Paketes ist die Anmerkung Straßenname unbekannt, wie von Geisterhand verschwunden. Wenn ihr euch für die katastrophalen Arbeitsbedingungen bei DHL interessiert, dann kann ich euch die ARD-Reportage Undercover als Paketsklave vom Journalisten Reinhard Schädler empfehlen. Die gibt's bei YouTube zu sehen. So, das war sie nun, die letzte Folge von Marc Mobil vom russischen Territorium. Morgen läuft mein Visum aus und in der nächsten Folge melde ich mich dann aus Georgien. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Marc Mobil auch weiterhin mit euren Spenden unterstützt, denn wir sind werbefrei und nur eure Spenden halten das Marc Mobil am Laufen. Bis dann. Tschüss.